Das nehme ich der Polizei übel, dass sie ihre Knöllchen, die sie hinter die Scheibenwischer klebt, Bußgeldbescheide nimmt. Das ist die Sache völlig auf den Kopf gestellt. Auch wenn einer sagt, das sollst du mir büßen. Buße war das Hauptthema, das Jesus gepredigt hat. Und Jesus war der Freudenbote. Bekehrung ist möglich, eine Wendung um 180 Grad. Du kannst heraus aus dem Dreck, aus den Bindungen der Sünde, aus der Finsternis ins Licht, aus der Lüge in die Wahrheit. Es gibt die Möglichkeit der Umkehr. Und man kann das Alte hinter sich lassen, total heraustreten. Ich finde das so toll bei uns, wenn Sperrmüllabfuhr ist. Wenn man aus dem Hausrat das alte Zeug herausnimmt und dann zusammenräumt und dann wird das abtransportiert. Und das war ja in der Geschichte bei dem Josia auch da drin. Sperrmüllabfuhr. Wir meinen immer wieder Buße, das geht irgendwelche Außenstehende an. Buße, das geht das Volk Gottes an. Das geht uns an. Weil sich bei uns allerhand aufgetürmt hat an Dingen, die unserem Herrn nicht gefallen. Dinge, die unsere Vollmacht rauben. Die uns hindern im Dienst. Und dann kann das nicht mehr gehen. Haben Sie das für möglich gehalten, dass ausgerechnet an der Stätte, die Gott erwählt hat, im Tempel von Jerusalem, solch schreckliche Dinge sich anhäufen können? Wissen Sie, was das waren? Die Bilder der Aschera. Sie kennen doch aus dem Diana-Tempel von Ephesus diese schrecklichen Bilder, diese Diana. Gräuliche Sexsymbole. Dort oben standen die Hurenhäuser und die Priester, da war alles vermengt. Wie ist denn das überhaupt möglich? Es ist erschütternd, dass der Segen Gottes nie auf Organisationen liegt, auch nie auf Vereinigungen, nur auf Menschen, die sich ihm ganz weihen. Und man kann fast sagen, jede noch so christliche Organisation braucht nach 25 Jahren eine Neugründung. Dass man wieder sagt, halt mal, da sind so Dinge verkehrt und da sind solche Sachen bei uns eingeflossen. Darum ist das so toll, dass diese Entrümpelung geschehen kann, was da in der Bibel steht, ein fröhliches Aufräumen. Jede Generation, ihr Jungen, ihr müsst da wieder anfangen zu fragen, was ist denn da, wenn solche schrecklichen Kulte praktiziert werden, wenn Menschenopfer den Dämonen geweiht werden und das im Tempel von Jerusalem, dort, wo Gottes Ehre wohnen sollte, ausgerechnet an der heiligsten Stätte Israels. Da waren die ganzen Sonnensysteme der Assyrer angebetet mit aufreizenden Kultbildern. Und glaubende Leute werden nicht mehr in ihrem Glauben gestärkt, sondern verführt. Da ist immer nach den gräulichen Sitten der Heiden. Wir müssen uns doch anpassen. Wir leben doch in dieser Welt. Wir leben doch nicht irgendwo anders. Wir müssen in dieser Welt mitmachen. Was alle machen, machen wir eben auch mit. Und Gottes Ehre wurde mit Füßen getreten. Ausgerechnet dort im Heiligtum war der Götzendienst so schlimm wie nirgendwo in der Welt. Und das müssen wir merken, dass die Gerichte Gottes immer am Hause Gottes anfangen. Dass die Welt ohne Gott lebt und Gottes Ordnungen mit Füßen tritt, das mag normal sein. Aber schrecklich ist, wenn es die Kinder Gottes tun. Und das ist erschütternd, dass wir nicht hinausblicken, sondern sagen, Buße, Umkehr ist für uns nötig und Buße ist möglich. Und wir müssen wieder wach werden und fragen, wo muss das denn in meinem Leben anfangen? Bei mir, in meinem Kopf, in meinen Lebensgewohnheiten. Und dann war der Gottesdienst verkommen zu einer Ergötzung der Leute. Wir kennen das schon beim alten Eli, der war schon im Alter so schwach geworden und dement, dass er seinen Söhnen nicht mehr gewehrt hat, wenn die im Opferdienst nur noch ihre Befriedigung gesucht haben, wenn sie mit den Frauen auf den Treppen geschlafen haben, gesagt, wenn die Leute kamen, nicht so, sagt er, lass uns, wir machen das einfach so, weil es uns Spaß macht und weil es uns Freude macht. Ich will meine Lust, ich will mein Wohlgefühl haben, ich möchte meine Freude haben. Und das träge Volk scheint sich mit all dem abgefunden haben. Und dann Ein Einzelner steht auf, das ist mein erster Punkt, ein Einzelner steht auf. 8 Jahre alt war er, der Josia. Sein Vater war ein Erzgauner. Sei es in der Bibel nur, er tat, was dem Herrn missfiel. Wie ist das möglich, dass ein 8-jähriger Kerl anfängt, nach Gott zu suchen? Ich habe lange gedacht, man kann in der Jugend keine ernsthaften Bekehrungen haben, und habe dann lernen müssen bei unseren Entwicklungshelfern, dass über 70% eine Entscheidung für Jesus Alter von 8 Jahren, von 11 Jahren gefällt haben. Und das hat gehalten. Und beim Josia hat es auch gehalten. Wer war denn da schuld? Der Vater war nicht schuld. Die Mutter. Oh, ihr Mütter. Wisst ihr, dass das größte Amt ist, Kinder in der Verantwortung vor dem Herrn zu erziehen und ihnen die Ordnungen Gottes lieb zu machen? Da kann man Kinder nicht abtreten und irgendwo hinschicken in eine Kinderbetreuungsstätte, sondern das nehmen Kinder in frühen Jugendjahren mit, eine Jedi da, es war eine unglückliche Ehe, es gibt viele unglückliche Ehen, aber eine Jedi da weiß, mir ist dieses Kind, dieser Josia, anvertraut. Der Vater, der Manasse, dieser Erzgauner, wurde in einem Putsch ermordet. Es war eine gräuliche Geschichte, man muss mal wieder lesen in Königsbüchern, die so aktuell sind. Aber das, was die Mutter ihrem Kind beibrachte, das hat gehalten. Und Jesus hat uns mit Recht die Kinder in ihrer Hingabe und ihrer Glaubensfreude als Vorbilder hingestellt, sogar für die Intellektuellen und für die Denker unserer Zeit. Dass es so einfach ist, den Weg mit Jesus zu gehen, dieses Vertrauen. Und als er 16 Jahre alt war, da ist der Thronrat, der die Geschäfte der Regierung hatte, zurückgetreten, hat dem jungen Josia alles überlassen. Und der Josia hat als Einzelner den Mut gehabt, sich gegen alle anderen zu stellen. Und das ist Zivilcourage, die man im Glauben braucht, in der Nachfolge unseres Herrn. Zivilcourage, und sagt, und jetzt folgen Konsequenzen. Hat er all diese Götzenbilder einsammeln lassen, hat sie zermahlen lassen und verbrannt unten im Kidrontal und hat die Asche zerstreut, damit nicht noch einer meint, er müsste mit den Resten noch irgendetwas anfangen. Das muss vernichtet werden und ganz weggetan werden. Ein fröhliches Aufräumen. Tu doch weg die Dinge in deinem Leben, die dich in der Nachfolge von Jesus bremsen. Tu doch die Dinge weg, die dich aufhalten, die deinen Kopf, dein Denken verbiestern, die deinen Schmutz in dein Leben hineintragen. Brich doch mit dem Vergangenen, sagt Herr, ich will dir ganz und völlig nachfolgen. Die alten Thronräte, die da abgesetzt waren, dem Jungen die Verantwortung überlassen haben, die werden sich die Haare gerauft haben und sagen, das geht doch gar nicht. Denn diese Götzenbilder waren ja politische Symbole der Unterwerfung unter die assyrische Staatsmacht. Aber das ist so toll bei diesem Josia. Er fragt nicht nach politischen Verwicklungen. Er vertraut seinem Herrn völlig und er taktiert nicht politisch, sondern er tut das, was Gott will. Meinem Herrn diene ich mit Freuden und konsequent. Und das Wunderbare, es gab gar keine politischen Verwicklungen. Assyrien war so schwach geworden, dass dieses Assyrien sich gar nicht rächen konnte. Er vertraute seinem Gott und das Wunder geschah, die Rache der Assyrer kam nicht. Wir leben heute in Zeiten, wo überall gottlose Bräuche unsere Gesellschaft bestimmen und wo überall das Denken der Menschen davon geprägt ist. Wir schreiten immer weiter fort im Fortschritt, weiter fort von Gott. Aber schrecklich wird es, wenn das Volk Gottes das tut. Und wenn wir vergessen, dass wir nur einem Herrn allein dienen. Und darum passt sich ein Josia nicht an und er wagt das mutig, ich möchte meinem Gott dienen. Alexander Solzhenitsyn, der Nobelpreisträger, hat einmal gesagt, ein Wort der Wahrheit wird die Welt aufwiegen. Ein Wort der Wahrheit ist stärker als die ganze Welt. Wie viel mehr wissen wir, Jesus-Leute, dass das gilt? Unser Bekenntnis zu Jesus, konsequent, gehorsam und eindeutig. Und aus dieser tiefen Bindung an unseren Herrn können wir nicht anders als so gehen wie Josia. Und das heißt von diesem König Josia, 16 Jahre alt, erhielt sich an das große Vorbild seines nicht seines Vaters, sondern des Vorfahren David, des großen Segensträgers. Wie viel mehr soll unser Leben allein von Jesus bestimmt sein? Ich will nur in seinen Spuren wandeln. Ich will nur ihm nachfolgen. Und es ist uns weh, dass wir ihm oft so wenig treu sind. Aber wir können sein Wort nicht umbiegen, um unserer komischen und verrückten Zeit willen. Sondern wir bleiben seinen Ordnungen treu und wir gehen mit ihm. Wie hat David gesagt? Herr, deinen Willen tue ich gerne, dir folge ich. Es ist ein ganz bewusstes Gehen in den Fußstapfen von Jesus. Und es kann auch im dritten Jahrtausend kein anderes Heil und keine andere Erlösung und keinen anderen Segensweg geben, als den, den uns Jesus gezeigt hat. Den Weg des Gehorsams, ihm nach. Buße heißt Bekehrung. Was lacht die Welt? Was lachen manche Mitchristen über das Wort Bekehrung? Da ist die schönste Sache. In meinem Leben soll es eindeutig sein und nicht ein Hin und Her schwanken. Da muss ein Knoten hin und eine Wendung und dann Konsequenz. Und dann gehe ich diesen Weg, weil ich nur so gesegnet werden kann. Das ist keine lange Kurve und kein ewiges Hin und Her schaukeln, sondern das Gehen mit dem Herrn. Josia hat uns die Spur gezeigt. Und Josia will nicht verloren werden, sondern mit dem Herrn gehen. Das ist sein Weg. Und darum lässt er sein Leben prüfen von dem lebendigen Gott, dem er dient. Das war sein Maßstab. Nicht ich meine. Und ich möchte doch das Rechte. Nein, Herr, was du sagst, das ist das Rechte. Und deine Ordnungen gelten unverbrüchlich für alle Zeiten. Und darum kann ein unverbindliches Christentum nicht befriedigen. Und die Welt wird sehr hellhörig sein. Sie will nicht das, was sie eh schon hat, sondern sie will wissen, gibt es eine Alternative noch in dieser Welt? Gibt es noch ein Leben, das sich lohnt? Heute, wo so viele unserer Zeitgenossen so überdrüssig sind vom Leben, nicht mehr wissen, wohin man gehen soll. Und dann lebt doch fröhlich dieses herrliche Leben unter der Segenshand unseres Herrn im Einklang mit dem Willen Gottes. Das ist Buße, umkehren, Gott gehorsam werden. Aber ein zweites noch, was der Josia macht, er bewegt andere zur Umkehr, andere zur Umkehr. Er ruft sie auf, die Ältesten, die Priester und sagt, komm, macht mit. Er war nur der, der den Anstoß gab. Und es sind ja im Reich Gottes immer diese Beweger, kennt ihr die? Die das mal anstoßen, die mal sagen, komm, wir machen Evangelisation. In den Orten, ich möchte das euch allen ins Herz legen, es waren immer Einzelne. Guckt in der Geschichte nach, wo die Segenslinien liefen des Reiches Gottes. Es waren Einzelne, ein frommer Schuhmacher oder war eine Mutter, eine Beterin. Und die hat gesagt, wir machen was gegen die Gottlosigkeit unserer Zeit. Die haben nicht gesagt, da muss man sich rein schicken. Und der Josia, wie er sieht, dass der Tempel verfällt und mit allem möglichen Dreck bestückt ist, dann sagt er, komm, wir machen was. Und dann kommen sie alle, die Handwerker, die dann anfangen zu bauen. Und das war so schön, auf Treu und Glauben lief das alles. Da war gar nicht viel Aktion nötig, weil die Herzen im Einklang waren mit dem König Josia. Und das ist die herrliche Bruderschaft des Volkes Gottes, dass wir sagen, wir arbeiten mit, so wie es dann beim Nehemia war nach der Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft, wo sie nebeneinander bauten, der eine und der andere. Und sie bauten alle mit an dem Werk des Herrn. Da ging es nicht mehr um Gemeinde und Konfessionen, da ging es um die Sache des Reiches Gottes. Lasst uns Menschen retten aus einem verkehrten Geschlecht und lasst den herrlichen Jesusnamen wieder in die Welt hineinrufen. Der Umkehr und der Entscheidung für den Herrn. Ach, diese Beweger, das ist doch toll, wenn wir sie in der Kirchengeschichte kennen, die einst den CVM gegründet hat, eine Gemeinschaftsbewegung. Und heute, da sind wir dran, andere mitzunehmen und sagen, mitreisen, komm, wir bauen wieder auf, wo alles zerstört war. Und wir geben die Verantwortung weiter und sagen, ihr tragt das und ihr jungen Leute, ihr müsst das übernehmen. In dieser Zeit, weil Jesus will noch retten heute und er will noch etwas machen. Es geht nicht um äußere Bauvorhaben. Ich meine, oft im Reich Gottes wird viel zu viel äußerlich an Bauten gebaut. Wir wollen das Reich Gottes wieder bauen, Menschen zurückzuführen in die Anbetung unseres Herrn, dass ihr Leben geordnet wird. Und dann bringen sie sich in diese Gemeinschaft des Gottesvolkes ein, wie sie wie es Josia gemacht hat. Komm, wir machen mit, wir bauen die Sache Gottes wieder weiter, dass unser Leben etwas werden kann für die Sache unseres Herrn Jesus. Und da wollen wir mitmachen mit allem, was wir sind und können. Und noch ein letztes. Bei diesen Entrümpelungsaktionen ist wie durch Zufall auf einmal das Wort Gottes gefunden worden. Auch das ist so typisch, dass alle möglichen Dinge aufgestellt werden im Heiligtum. Die schrecklichen, gräulichen Sitten der Heiden finden Eingang in die Gemeinde Gottes und das Wort Gottes rückt ganz weit weg, man hat es fast vergessen. Es war nachher bei Esra und Nehemia wieder so, dass man zufällig irgendwo in einer Ecke das Wort Gottes fand. Das ist kennzeichnend für unsere Zeit heute, dass das Wort Gottes rar geworden ist. Rar. Kommt kaum mehr vor, noch als liturgische Verlesung, feierlich. Aber nicht mehr als das Lebensbrot, ohne dass man gar nicht auskommen kann. Und darum ist das so toll, wie sie da plötzlich dieses Buch wieder haben. Was war denn das für ein Buch? Wahrscheinlich war es das fünfte Buch Mose, das sie hatten, dieses Buch, das ich ganz besonders liebe, wo Gott noch einmal all das sagt, ich möchte doch dich segnen mit meinen Ordnungen. Erkennst doch, wie dein Leben nur dadurch neu wird, wenn du in meinen Ordnungen bleibst. Und da steht das doch alles drin, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das Essen ist zwar wichtig, aber er lebt vom Wort Gottes. Nur wenn das Wort Gottes da ist, dann durchdringt es dein Leben. Und das ist ganz erschütternd, wenn in unseren Tagen das Wort Gottes nach menschlichem Ermessen umgeprägt, verfälscht wird, verändert wird, dem Denken der Menschen angepasst. In den letzten 2000 Jahren war es immer das eine Wort Gottes. Ob in Japan oder bei den Indianerstämmen Südamerikas, immer das eine Wort Gottes, immer die gleiche Bibel. Wir reden viel über neue Übersetzungen, da können doch viele Übersetzungen hinzufügen, es bleibt immer das gleiche Wort Gottes. Und wo Menschen jeden Heiland gefunden haben, war es immer noch die Bibel, so wie sie da ist. Die muss man nicht umschreiben für die Zeit, die ist immer brandheiß und aktuell. Und die ist ein Licht auf deinem Wege und die zeigt dir, wie du Gott finden kannst in unserer verrückten Zeit. Und dieses Wort Gottes dringt in dein Gewissen hinein. Das hat der Manasse schon, der Vater von Josia, ja nicht haben wollen. Er ist nicht davor, hat nicht davor zurückgeschreckt, Propheten umbringen zu lassen. Mahner ans Gotteswort. Was haben denn die Mahner gesagt? Gott wird Unheil bringen über Juda. Jedem, der es hört, sollen die Ohren gellen. Gott wird Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Und so kam es. Wir haben keine Zukunft, wenn wir Gottes Wort mit Füßen treten. Und die Gemeinde, die heute in einer schrecklichen Schwindsucht leidet, da ist nichts von wachsender Gemeinde, da ist eine Schwindsucht da, weil wir das Wort Gottes nicht mehr achten. Da kann der Herr nur Erneuerung schenken, wenn das Wort Gottes wieder unser Leben prägt und unser Leben bestimmt. So frech sich auch die Gottlosigkeit in der Welt gebärdet, so furchtbar ist es doch, wenn sie in der Gemeinde Gottes ausbricht. Und wenn wir das Wort Gottes nicht mehr hören wollen, und dann hat der Josia sich gedemütigt. Ist was Herrliches. Heinrich Heine hat ja gesagt, die Demut sei eine Hundetugend. Die Welt wird nie verstehen, was Demut ist. Wir beugen unsere Knie vor dem lebendigen Gott. Schon Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Wer die Gnade von sich stößt, der wird frech, stolz und überheblich. Und die Gnade Gottes macht uns demütig, aber sie gibt uns eine herrliche Verheißung. Wir dürfen noch etwas wirken für den Herrn. Wir dürfen seine Sache tun. Wir dürfen das Reich Gottes bauen in unserer Zeit. Wie heißt da am Ende des fünften Buches Mose, Kapitel 31, der Herr wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschreck dich nicht. Erschreck dich nicht. Das möchte ich euch zurufen für eure Dienste im Evangelisationsteam. Lasst euch nicht erschüttern. Der Herr ist mit euch. Was wollen euch Menschen tun? Der Herr ist mit euch. Und dann geht es so überwältigend weiter. Die segnende Hand wirst du spüren bis in den Backtrog hinein. Bis in deine Küche. Der Schatzmeister wird es merken. Wo wir in den Ordnungen Gottes bleiben, kann der Herr uns segnen. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen um die irdischen Dinge. Über dem Hören des Gotteswortes geschah eine Buße im ganzen Volk. Und das ist wunderbar, wenn wir anfangen, wieder das eine zu suchen, das nötig ist, Jesus ganz gehorsam zu werden, dann steckt das auf einmal andere an. Und dann kommt zu dieser herrlichen Kettenreaktion, zur Reue und zur Vergebung der Schuld. Und dann wurde ein Passafest gefeiert. Es heißt, ein Passafest, wie schon lang keins mehr gefeiert wurde. Einige Jahrhunderte nicht mehr. Eine Umkehr, ein ganzes Volk entdeckt die Herrlichkeit der Versöhnungstat Gottes, der mit uns Versöhnung will und der in unserer Mitte sein will. Und dann sagen sie ihre Lieder, loben den Herrn, der dir all deine Sünden vergibt und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, es heißt sogar, seit den Tagen Samuels hat man ein solches Passafest in Israel nicht mehr gefeiert. Wir wollen diesen Bußtag nehmen und sagen, Herr Jesus, ich will manches ablegen bei mir heute aus meinem Herzen an Untreue, an Unglauben, an Ungehorsam. Ich will dir dienen, aber ich will mich dir auch wieder ganz neu weihen zum Dienst an diesem Volk, in dieser Welt, an deiner Gemeinde, am Gottesvolk. Herr, gebrauche mich. Und es ist Jesus, der uns heute begegnet, der uns seine durchgrabene Hand hinstreckt vom Kreuz her und sagt, du, für dich habe ich es getan. Ich berufe dich und ich segne dich. Amen.